Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Meetingraum. Heute haben wir unseren Meetingraum mal nach Berlin verlagert zum lieben Oh Nice. Heute haben wir wirklich ein paar sehr spannende Themen, über die wir sprechen wollen. Und das Hauptthema heute ist wirklich Biohacking, wie sich Biohacking in der Medizin auswirkt und was für positive, aber auch negative Wirkungen vielleicht allgemein aktuell in der Fußballmedizin in Kombination mit Biohacking einhergehen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, Oh Nice, dass du mit heute am Start bist. Für die sich vielleicht fragen, warum ich heute alleine im Meetingraum bin, der liebe Moritz ist natürlich auch da, aber hinter der Kamera. Dadurch, dass Oh Nice und ich natürlich nochmal so eine andere Verbindung zueinander haben, weil wir natürlich auch zusammen sehr viel aktuell arbeiten, auch im Sport, haben wir uns jetzt gedacht, okay, wir führen dieses Gespräch heute mal zu zweit. Das wird es immer mal wieder geben, dass wir Gäste, mit denen einer von uns beiden closer ist, dann sozusagen in der Podcast-Folge alleine sind. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Ansonsten vielen Dank auf jeden Fall für die Resonanz auch der Karl Behmendorf-Folge. Die kamen super bei euch an, auch für die ganzen Kommentare. Und ja, wir schauen uns auf jeden Fall immer alles an, versuchen auch zu antworten und natürlich auch Feedback mitzunehmen. Auf jeden Fall dafür danke. So, Oh Nice, stell dich doch mal kurz für ID vor, die dich jetzt noch nicht kennen. So, was du machst und warum du jetzt hier sitzt und warum du, sage ich mal, fähig bist, über dieses Thema zu sprechen.
Also erstmal vielen Dank euch beiden, dass ihr heute nach Berlin gekommen seid, dass ihr euch den weiten Weg gemacht habt aus Dresden, um uns hier in Berlin besuchen zu kommen. Mein Name ist Dr. Ones Alsadi, ich bin Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie, Notfallmediziner, FIFA Football Medical und bin hier mit zwei Kollegen in eigener Praxis in Berlin am Kudamm, habe lange Zeit an der Uniklinik in Dresden gearbeitet und dort auch in der Sportmedizin lange Zeit mittätig gewesen und war in meiner Dresdner Zeit erster Mannschaftsarzt auch von Dynamo Dresden. Und so kommt eben auch der Bezug zum Sport und Profisport insgesamt einfach zustande.
Sehr schön, vielen Dank auf jeden Fall für diese knackige Vorstellung. Wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Biohacking sprechen. Wir haben ja im Vorfeld uns ein bisschen ausgetauscht, über was könnten wir beide reden. Ne? Könnten wir jetzt über Fußballer sprechen, die du operiert hast, die man auch kennt? Oder reden wir allgemein über, ja, wie stressig ist allgemein Medizin und Fußball? Aber ich dachte mir, okay, aktuell Biohacking ist ja irgendwie so ein Thema, was ja immer wieder einhergeht, auch durch Social Media so ein bisschen gepusht. Und deswegen dachte ich mir, weil du das Thema auch super spannend findest, dass wir heute mal darüber sprechen. Was ist denn so deine Meinung zu Biohacking oder kannst du Biohacking kurz mal erklären für all die, die sich noch gar nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt haben oder nicht wussten, dass das Biohacking ist?
Wahrscheinlich eher Letzteres, weil ich glaube, auch über die sozialen Netzwerke hat jeder irgendwie Kontakt zu diesem Thema Biohacking. Allgemein, kurz gesprochen, geht es ja darum, dass man irgendwie Messdaten ermittelt durch verschiedene Möglichkeiten, Smartwatch, andere Wearables, da gibt es ja die Ringe zum Beispiel oder andere Bänder, die man benutzen kann, wo man Daten über sein Schlafverhalten hat. Es gibt die Apps, die einige Handys ja schon verbaut haben, die Schritte zählen, wie viele Stockwerke man hochgeht, wie viele Schritte man am Tag macht, einfach um hier auch Bewegungsdaten letztendlich zu generieren, kombiniert mit anderen Apps, wo man dann tatsächlich auch eingeben kann, was man eigentlich isst, um die Zusammensetzung, die Kalorien letztendlich zu bestimmen. Und all diese gesamten Informationen laufen heutzutage ja schon bei uns allen mehr oder weniger im Handy zusammen und können dann von uns allen dazu genutzt werden, wenn man das möchte, um Anpassungen in seinem Leben einfach vorzunehmen. Und das ist eben nicht nur interessant für eine Profisportlerin oder einen Profisportler, sondern eben auch für ganz normale Menschen.
Nutzt du selber für dich Tools, mit denen du deine Gesundheit trackst?
Total. Ja. Shame on me, aber ja klar, macht ja eigentlich jeder.
Also der Ring, wobei ich sehe bei dir
noch einen Ring. Nee, es ist nur der E-Ring. ich habe natürlich auch eine Smartwatch und habe da auch schon einige Smartwatches letztendlich durchprobiert. Das benutze ich natürlich auch. Das Telefon früher habe ich auch benutzt, weil die ja schon die Telemetrie so ein bisschen tracken. Wie viele Stockwerke bist du dann gelaufen und so. Und mit den neuen Smartwatches, egal von welchem Hersteller und der Software, die dahinter ist, mit den Software-Add-on-Möglichkeiten, die es gibt, die sind ja mittlerweile auch alles smart miteinander kombiniert, hat man es da natürlich relativ einfach.
Aber ich glaube auch so, du kannst halt auch diese Werte auch einfach für dich besser auswerten als vielleicht ein Nicht-Mediziner. Oder würdest du sagen, dass das für jeden, dass man gar nicht so krass in der Materie drin sein muss, um vielleicht auch Optimierungen durchzuführen, weil man sieht ja immer wieder auch auf Social Media, dass dort Leute, die an sich gar keinen Medizin-Background haben, dort Empfehlungen aussprechen. Und das ist halt, glaube ich, auch allgemein so ein Problem in der Fitness, oder? Dass jeder sich so ein bisschen jetzt, also auch versucht, medizinische Parts einzunehmen, um dann die Leute aufzuklären. Wie siehst du das?
Ja, ist ein großes Problem, aber das ist das Problem Internet. Okay. Weil da gibt es ja quasi keine Qualitätszensur. Da kann ja grundsätzlich erstmal jeder kundtun, was er für richtig hält.
Ja.
Und da gibt es ja eigentlich kein Korrektiv so richtig, was das nochmal prüft, bevor es dann gebroadcastet wird. Klar gibt es dann immer sogenannte Reaktionen von anderen.
Ja, ja.
Aber man muss schon.
Der Arzt meldet sich zu Wort.
Genau.
Eigentlich könntest du auch extrem bekannt werden, wenn du mal, vielleicht machen wir das irgendwann auch nochmal, dass du dann vielleicht mal auf solche Sachen reactest.
Ja, macht man sich sehr bekannt und zum Teil auch sehr unbeliebt mit, muss man natürlich übergucken. Klar, mich juckt es auch oftmals in den Fingern. Dann merke ich schon so ganz intrinsisch, wie es so in mir unruhig wird. Aber nein, aber die eigentliche Frage war ja, kann ich das mehr verwenden als jetzt jemand, der nicht diesen Hintergrund hat? Und da muss man leider sagen, was heißt leider, da muss man sagen, dass die Möglichkeiten über die Smartwatches, die Software, die dahinter liegt, schon sehr, sehr weit ausgereizt ist. Also das ist von den Herstellern schon alles sehr ready to use gemacht, muss man sagen. Die haben sich da echt viel Gedanken gemacht, wahrscheinlich auch Unsummen an Geld reingesteckt. Der Unterschied wird natürlich dann deutlich, wenn du über Spitzensport redest. Also wenn du jetzt wirklich Profisportlerin, Sportler bist, ganz egal, was du machst, ob du jetzt Fußballer bist oder ob du jetzt Triathlet bist oder, da macht es dann sicherlich einen Unterschied, wenn du ein Team an deiner Seite hast.
Ja.
Aber ich denke, für einen Breitensport, vor dem Gesundheitsaspekt, glaube ich, kann man da schon selber viel mitnehmen, was ready to use ist.
Wir können ja später noch mal ein bisschen mehr über das Thema Verein sprechen und Sportmedizin, weil ich habe da echt einige Fragen, wie das aufgebaut ist. Aber bevor wir darüber sprechen, würde mich noch mal ein bisschen interessieren. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber geredet, wie sehr es heutzutage möglich ist, sage ich mal, sich selber zu tracken, seine Medizin, seinen medizinischen Zustand, seine Leistungsfähigkeit. Würdest du sagen, dass durch diese ganzen Apparate und Tools, die es gibt, der Weg zum Arzt fast schon unnötig ist? Weil manchmal wartet man ja auch ewig oder würdest du sagen, dass ChatGPT in Kombination mit Google, in Kombination mit diesen Hilfsmitteln dann eigentlich schon sehr viel über deine Gesundheit sagen kann?
Jein.
Okay, weil ganz kurz, bevor du was dazu sagst, ich selber hatte mal ein Problem medizinischer Natur und ich habe wirklich ChatGPT gefragt und ChatGPT hat mir das genau gesagt und ich bin dann zum Arzt gegangen und der Arzt hat eins zu eins dasselbe gesagt. Das heißt, eigentlich hätte ich mir den Weg zum Arzt sparen können.
Ja. Das kann es gibt ja, ich bin ja Orthopäde-Unfallchirurg und es gibt ja natürlich auch noch andere Fachärzte. Das mag in anderen Themen vielleicht auch mal so hinhauen. Mhm. Bei uns ist es aber so, und zum Glück bleibt es noch ein bisschen so, dass ChatGPT und Google die Konstitution nicht bewerten können. Ich habe ein Beispiel, kurzes Beispiel. Ich habe jetzt hier einen 16-jährigen Jungen gehabt, der ist schon 1,90 Meter groß und hat halt immer Rückenschmerzen, auch im oberen Bereich. Und ist auch beim Trainer und macht und tut und macht auch selber Sport. Und da hat sich aber niemand dem eigentlichen Problem genähert, dass der konstitutionsbedingt einfach Probleme hatte, die man gezielt angehen muss. Okay. Das kann ChatGPT und Google nicht erkennen.
Okay.
Wenn deine Schultern zu weit nach innen rollen, dadurch sich die Statik der Wirbelsäule verändert, weil du zu viel Spannung auf der Brustmuskulatur hast, da braucht es dann schon eine erfahrene Ärztin oder Arzt, die genau das erkennt und dann gezielt sagt, du musst deine Brustmuskulatur unter anderem eben detonisieren und hinten kräftigen, um deine Haltung insgesamt zu verbessern. Und das ist genau da, wo eigentlich die Medizin, die physische noch in Form einer Ärztin, eines Arztes noch eingreifen muss und dann aber auch steuern muss, weil sonst kann sowas auch nach hinten losgehen.
Gut, man könnte jetzt aber auch da sagen, dass sozusagen die KI ja auch immer nur so gut performen kann, wie die Person, die sie mit Informationen füttert.
Total.
Würdest du eine KI rausbringen, die dein Wissen hat, dann würde sie wahrscheinlich eher diagnostizieren können, was jetzt im ersten Anlauf die KI, die von einem Laien bedient wird.
Ich fürchte, darauf wird es hinauslaufen in der Medizin. Also wenn man KI in der Medizin ist ja ein riesiges Thema, ne? Also, und es ist durchaus denkbar, vorstellbar, dass wir irgendwann eine Kamera irgendwo stehen haben werden, derjenige dann zum Beispiel sein T-Shirt ausziehen muss und sich dann vor die Kamera stellt und dann von vorne eine Aufnahme gemacht wird, von der Seite, von hinten, 360 Grad, dann seine Probleme schildert und dann die KI irgendein Raster zu laufen hat und dann eben sieht, okay, die Schwingungen der Wirbelsäule sind fast aufgehoben, die Schultern sind zu weit nach vorne invertiert und daraus dann aus der Literatur die Schlüsse zieht. Das will ich gar nicht in Abrede sprechen, dass das vielleicht in 10, 20 Jahren der Fall ist. Aktuell ist es zum Glück noch nicht so, aber mit der KI,
Ich glaube, das ist auch ein sehr interessantes Thema, was dann wieder geführt eine eigene Folge verdient. Deshalb Leute, liken, abonnieren. Ona ist natürlich auch auf Social Media folgen. Wir haben alle seine Socials mal mit markiert. Und wenn die Folge sehr gut ankommt, wovon ich mal hoffe, wovon ich ausgehe, dann machen wir auf jeden Fall nochmal vielleicht eine andere Folge, wo wir über andere medizinische Themen sprechen. Was mich noch interessieren würde, ist auch so ein bisschen diese Connection. Zum Beispiel Cristiano Ronaldo, der ja auch immer wieder jetzt in den letzten Wochen auch wieder vermehrt in den Medien war durch seine Social-Media-Aktivitäten, der ist ja noch nie so wirklich nennenswert verletzt gewesen. Und er selber ist auch ein großer Fan davon, sehr diszipliniert zu sein, strict zu sein und vor allem auch sich selbst, sage ich mal, ins Monitoring zu begeben. Er hat auch gesagt, dass er Köche hat, die ihm nur naturbelassene Sachen kochen und dass er oft in die Kältekammer geht, oft schwimmen geht und dann auch oft einfach so Naps macht. Also Nap-Management, Power-Nap-Management. Würdest du sagen, dass das macht er jetzt ja schon, ich weiß nicht, wie lange ist er jetzt schon aktiv Profi? Ich glaube, er ist jetzt 40, oder? Er wird jetzt 40 oder ist schon 40 und macht das also jetzt schon sehr viele, viele Jahre und hat schon immer diese Physis gehabt. Was ist so deine Meinung dazu, zu diesem ganzen Thema? Aus medizinischer Sicht würdest du sagen, dass das die Leistungsfähigkeit stärkt und vor allem die Verletzungsanfälligkeit reduziert?
Ich glaube, was ganz entscheidend ist, und das sieht man an dem Beispiel Cristiano Ronaldo ja ganz schön, er ist so erfolgreich, weil er, glaube ich, an allererster Stelle unfassbar diszipliniert ist. Wahrscheinlich mehr als ganz viele andere. Das, glaube ich, für sich spielt schon eine große Rolle. Und was ganz wichtig ist bei diesem Biohacking-Thema, aus meiner Sicht, ist die innere Einstellung.
Okay.
Also wenn dich Biohacking anfängt zu stressen, weil du die ganze Zeit deine Telemetriedaten hast und ein schlechtes Gefühl bekommst, weil du heute schlecht geschlafen hast oder irgendein anderer Wert verändert ist, und du merkst, es löst irgendwie Stress in dir aus, auch wenn es nur unterbewusst ist, dann wird sich alles verschieben. Die gesamte Leistungskurve wird sich verschieben. Du wirst dich weniger ausgeruht fühlen. Du wirst weniger motiviert ins Training gehen. Und dann kannst du natürlich auch essen, was du willst. Wenn du aber möglicherweise eine Persönlichkeitsstruktur hast wie Cristiano Ronaldo, die ich natürlich nicht kenne, wo du aber ein anderes Mindset hast, mit diesen Daten und mit dieser Totalüberwachung umzugehen, dass du das anders für dich annimmst und sagst, ich brauche das für mich, um diese Leistung abzurufen und es dich selber nicht in Stress bringt, sondern wirklich dich unterstützt, um an dein Optimum zu gehen, dann ist es offensichtlich, ich meine, die Statistiken geben ihm recht, augenscheinlich ein Gamechanger. Aber ich glaube, das muss man wirklich von Mensch zu Mensch betrachten.
Ich habe jetzt auch letztens gelesen, dass zum Beispiel Erling Haaland, der ja auch gerade alles kurz und klein schießt, sei es international oder auch in seiner Liga, dass der irgendwie auch so eine Rohfleisch-Diät macht oder auch gewisse Sachen konsumiert. Ist Ernährung also wahrscheinlich, wenn jetzt die ganzen Fitness-Influencer mich judgen, aber ist das auch sozusagen, dass die Ernährung auch schon, da geht Biohacking eigentlich los, sozusagen, dass Biohacking schon wirklich mit Ernährung losgeht und mit Trinkverhalten und diesen ganzen, oder sind auch Zusatzvitamine wichtig, die man sich einwirft?
Also für mich geht Biohacking erstmal im Kopf halt los.
Okay.
Ne? Weil man muss irgendwie ein gewisses Mindset haben, damit es einen nicht verrückt macht. Ja. Weil viele Leute macht es auch krank. Ich meine, wie viele junge Menschen sehen wir heutzutage, die durch Biohacking, durch Kalorienzählen dann in ein gestörtes Essverhalten gerutscht sind und tatsächlich medizinische Krankheiten dadurch entwickelt haben. Ja. Aber ich denke, wenn man das im Kopf gut im Griff hat, dann bin ich absolut bei dir. Ohne Ernährung geht's nicht.
Ja.
Ohne Ernährung und banale Sachen wie Trinkmenge Wasser trinken, wird's nicht funktionieren. Ja, also das sind dann wirklich so die Grundbausteine. Und das kann man dann natürlich nach oben unbegrenzt skalieren, je nachdem, wie viel Möglichkeiten und Geld man in die Hand nehmen will. Ne?
Würdest du auch sagen, dass auch psychologische Faktoren eine Rolle spielen? Total. Weil ich zum Beispiel, ich habe früher wirklich ewig versucht abzunehmen. Ich habe Schritte gezählt, Kalorien gezählt. Ich habe Low Carb ein Jahr gemacht. Ich habe alles gemacht. Keine Ahnung. Pamela Reif Workout. Und dann irgendwann habe ich aber für mich im Kopf entschieden, ich will was ändern und habe dann natürlich auch regelmäßig Sport gemacht. Das war wahrscheinlich auch ein Hebel. Aber ich habe an meinem Essverhalten eigentlich gar nicht so viel geändert und dann trotzdem irgendwie 20 Kilo abgenommen, nur weil ich zum Beispiel mir auch in meinem Kopf gesagt habe, nee, ich will mich da jetzt fokussieren und bin dann ein bisschen auch fokussierter durch den Alltag gegangen. Und dadurch hat es irgendwie funktioniert. Ich habe an sich keine spezielle Diät gemacht. Deswegen wäre das meine Frage auch im eigenen Interesse, ob die Psychologie auch eine Rolle spielt. Ich kenne auch andere Leute, die auch mir gesagt haben, dass sie einfach irgendwann für sich entschieden haben, nee, ich nehme jetzt ab, und dann haben die abgenommen. Einfach nur durch die Willenskraft, was total medizinisch eigentlich Quatsch ist, oder?
Na, für mich nicht, weil ich denke halt auch, dass die Psyche, also wie gesagt, ne, im Kopf, für mich beginnt es im Kopf. Ja. Und deswegen spielt für mich die Psyche die größte Rolle. Ja. Und das ist, du hast das ja eigentlich alles geschildert. Du hast dir Druck gemacht, weil du wolltest abnehmen, du wolltest was an deinem Körperbild verändern, ja, und hast aber eigentlich nicht abgenommen.
Ja,
warum nicht? Weil das vegetative Nervensystem ist auf Stress gepolt. Du hast dann wahrscheinlich ein bisschen höheren Blutdruck gehabt. Wahrscheinlich, ja, wird deine Herzfrequenz etwas erhöht gewesen sein.
Genau.
Wahrscheinlich wirst du immer wieder Heißhungerattacken gehabt, ja, haben. Ja, wahrscheinlich, ja, wirst du latent zu hohe Cortisolspiegel gehabt haben, die deinen Stoffwechsel zerstört haben. Und durch den Stress, den du intrinsisch hast, war alles andere hilflos. Hat nicht so richtig gewirkt. Und erst ab dem Moment, das hast du ja gerade ganz schön geschildert, wo du in deinem Denken den Klick gemacht hast, haben Dinge auf einmal angeschlagen, ohne dass du jetzt große Stellschrauben gedreht hast. Und das ist aus meiner Sicht eben das ganz Wesentliche. Also für mich beginnt es tatsächlich im Kopf. Und wenn man das einmal klar hat, dann kann man mit dem Rest eine Menge machen. Aber wenn es oben im Kopf nicht Klick macht oder es einem Stress macht, dann bringt das alles nichts.
Würdest du sagen, dass das in der Sportmedizin auch so ist? Heißt es, mein Kreuzer würde schneller heilen, wenn ich mir das einfach vorstelle?
Ich denke, es würde auf jeden Fall eine Rolle spielen, ja. Und ja, in der Physiotherapie, ich bin ja im ersten Leben auch Physiotherapeut tatsächlich, da war das schon auch damals ein integraler Bestandteil mit den Patientinnen und Patienten, die Imagination, gerade wenn man Schlaganfallpatienten behandelt, die Wahrnehmungsstörungen haben, die ihre gelähmte Körperhälfte nicht mehr richtig wahrnehmen können. Das gibt ja ganz schlimme Formen davon, wo die das wirklich beim Pusher-Syndrom sich davon abwenden, unterbewusst, wo man auch vorm Spiegel zum Beispiel trainiert, damit die das wieder lernen. Also das Kognitive, das Vorstellen, die Kraft, die man da im Körper entwickelt, darf man nicht unterschätzen.
Das ist echt krass. Das heißt sozusagen, eigentlich kannst du, wenn du deinen Körper oder dein Mindset dahin polst, dass du gesund werden willst oder dass du etwas verändern willst, kannst du deinen Körper damit eigentlich auch in die perfekte Position bringen.
Also
zumindest ist das dann, aber das, wie gesagt, das habe ich schon oft gehört und das, ja, ich weiß, deswegen ist es halt super interessant, da mal mit dir drüber zu sprechen, weil am Ende glaubt dir das halt auch keiner, weil das natürlich auch wieder für die Lebensmittelindustrie oder auch für die Fitnessindustrie natürlich Quark ist. Und wir haben ja erst letztens das Thema gehabt, dass dann auch der Christian Wolf, hier ist noch der andere Coach, der Christian Wolf hat sich mit irgendeinem gebieft. Ja, und die haben sich ja gebieft, weil die gesagt haben, hier Zucker, Zuckerersatz gegen Naturzucker mit Honig und Fruchtzucker und das ganze Zeug. Und am Ende gibt es aber eigentlich gar keine richtige Antwort. Weil am Ende, so wie du dich fühlst, also ich sag ehrlich, ich habe schon mit, also das ist jetzt hier kein Placement, aber Christian Wolf, sage ich mal, hat mir schon, also das Mindset und auch das mit dem Kaloriendefizit, und das hat mir schon mehr geholfen, um ehrlich zu sein. So, na, also ich habe jetzt nicht jeden Tag meine Kalorien getrackt, aber ich habe so grob immer schon geguckt. Was mich jetzt noch, was glaube ich auch interessant ist zu diesem ganzen Thema, ist diese Abgrenzung zum Doping. Ich glaube, das ist auch etwas, worauf die Sportszene bestimmt immer mal gerne guckt. Wo siehst du so ein bisschen die Grenze von Biohacking zu Doping? Also gibt es dort eine Grenze?
Oder? Ja, da gibt es ganz klare Grenzen.
Okay, also im Sinne von, muss ich jetzt auf gewisse Naturstoffe oder auf gewisse Push-Medizin verzichten, damit es nicht in Doping fällt?
Also Doping ist ja ein Begriff, der kommt ja dann nur wirklich zum Tragen, wenn du dich im Profisport bewegst.
Ja.
So. Für uns Normale ist das ja alles hinfällig, und wir würden jetzt auch nicht auf die Idee kommen, leistungssteigernde Substanzen zu missbrauchen, weil das spielt für uns beide zumindest in unserem Leben keine Rolle.
Ja.
Es gibt aber tatsächlich einfach dumme Fallen, die gar nicht so offensichtlich sind, wenn man nicht dran denkt. Zum Beispiel, wenn du dich im Profisport bewegst und hast einen kleinen Schnupfen, so wie jetzt, und hast einen Wettkampf und musst Aspirin und nimmst dann Aspirin-Komplex und hast deine Mannschaftsärzte nicht gefragt und hast das dann einfach gemacht und du kommst dann in die Dopingkontrolle, dann kann das durchaus passieren, dass du positiv getestet wirst, weil im Aspirin-Komplex Substanzen enthalten sind, die auf der Dopingliste stehen.
Gibt es da diesen Warnhinweis? Gibt es da diesen Warnhinweis auf den Medikamenten? Oder?
Ich weiß gar nicht, ob es im Kleingedruckten steht. Die Mannschaftsärzte müssen es eigentlich wissen. Okay. Da gibt es mittlerweile, wie ja auch für alles, sogar eine App von der NADA für, wo entsprechende Substanzen drin enthalten sind. Und wenn man es nicht besser weiß, dann muss man sich eben als Ärztin oder Arzt die Mühe machen, gucken, was sind die Inhaltsstoffe. Man kann die dann im Internet oder in die App eingeben und dann leuchtet es dann auch schon. Und da muss man die Sportlerin, den Sportler aktiv davor schützen und sagen, das geht nicht. Das ist natürlich eine Falle. Wenn wir jetzt aber von Testosteron sprechen, von Insulin sprechen, das sind natürlich Red Flags. Also das, ja. Das ist eine schwierige Kiste. Oder was im Profi-Radsport lange Zeit reichlich missbraucht worden ist, diese Eigenbluttransfusion. Ne? Wo die ein Höhentraining gemacht haben, dadurch dann mehr rote Blutzellen sich im Blut anreichern, dann wird dem Blut abgenommen, dann haben sie das konserviert und dann an den Wettkampftagen illegalerweise das veränderte Blut dann wieder infundiert in die Radfahrerinnen und Radfahrer, damit die mehr Sauerstoff binden können und dadurch die Muskelermüdung langsamer ist. Auch das ist natürlich eine Form von Doping. Aber da merkt man schon, das sind schon alles Sachen, das muss dann jemand auch machen und wollen und es muss auch jemand mit sich machen lassen.
Aber ich finde, das ist auch ein Punkt, wo man wirklich schon über dieses Biohacking sprechen kann, wo ich sage, da würde es zumindest für mich im Kopf Sinn ergeben, auch das Wort, weil du praktisch aus deinem eigenen, also du spielst einfach mit der Medizin und pusht dich und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie dieses klassische Doping mache, was du gerade gesagt hast, mit hier Testosteron und so, sondern wirklich, ich nehme irgendwelche Tricks und Sachen und baller oder pushe mich damit hoch. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was, glaube ich, auch viele interessiert. Deswegen auf jeden Fall sehr cool, dass du da auch direkt diese Methoden kennst. Mittlerweile verboten, ja? Klang oder war es schon immer verboten?
Schon immer verboten.
Okay, gut, also das aber es hat trotzdem viele gemacht. Okay.
Also, naja, die Sportwissenschaft ist ja nicht blöd, ne? Also die haben, man hat ja relativ früh festgestellt, dass Menschen, die in einer Höhe auf den Bergen trainieren, einfach dann, wenn sie auf neutral Null trainieren, leistungsfähiger sind.
Ja.
Ja, dass sie später ermüden. Da hat man sich gefragt, warum ist denn das so? Und dann hat man eben festgestellt, dass mehr rote Blutzellen, mehr Sauerstoffbindekapazität dann einfach da ist als Anpassung auf die veränderte Situation in der Höhe. Und das hat man sich dann einfach zunutze gemacht.
Okay.
Ja, und natürlich gibt es auch Medikamente, die man spritzen kann, um das künstlich hervorzuheben. Aber gegen ein Höhentraining grundsätzlich ist natürlich nichts auszusagen. Und das Höhentraining ist integraler Bestandteil im Leistungssport. Also ganz viele Sportlerinnen und Sportler bereiten sich in der Höhe auf Wettkämpfe vor, die dann eben mehr auf neutral Null sind, weil sie dann leistungsfähiger sind. Und das ist auch legitim. Dagegen hat auch keiner was. Es ist halt nur schwierig, wenn man sich dann da oben das Blut abnehmen lässt und ein halbes Jahr später dann aus dem Tiefkühler holt, um sich dann infundieren zu lassen. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Aber ansonsten ist das schon okay.
Sehr geil, sehr geil. Wie stehst du zu diesem ganzen Thema im Fußball? Also gibt es dort Biohacking-Methoden, die im Fußball gerne eingesetzt werden, die legal sind und die Leistungsfähigkeit steigern?
Also ich sag mal so, im Profifußball ist es natürlich schon so, dass es eine Leistungsdiagnostik gibt. Und die gibt's quasi unisono. Erste, zweite, dritte Liga ist das eigentlich Standard, dass man die Leistungsbereitschaft des Kaders überprüft an regelmäßigen Zeitpunkten. Und das macht man mehr oder weniger unter Laborbedingungen, um das mal jetzt dem Ganzen eine Überschrift zu geben. Da gibt es Tests auf dem Laufband oder auf dem Fahrradergometer. Das hängt natürlich auch ein bisschen von der Sportart ab. Der Fußballer ist lieber auf dem Laufband. Andere Sportlerinnen und Sportler sind lieber auf dem Fahrradergometer. Wird Sauerstoff gemessen, wird der Laktatwert gemessen. Dann hat man schon mal einen guten Ist-Zustand, den man dann benutzen kann, um zu gucken, wie der sich im Laufe der Saison verändert. Und wo entsprechende Defizite da sind.
Gab es bei euch oder gab es bei dir regelmäßig diese Kontrollen? Weil wir hatten ja jetzt auch, glaube ich, mal, ich weiß nicht, ob das schon wieder 2 Jahre her ist, die Zeit rennt so, aber zum Beispiel Süle stand ja auch mal kurzzeitig in der Kritik, dass er ein bisschen übergewichtig sein soll.
Ja.
So, ich meine, man trainiert ja täglich, das fällt doch auf, oder? Oder macht ihr diese Tests nicht wöchentlich?
Nee, die werden nicht wöchentlich gemacht.
Okay.
Die werden nicht wöchentlich gemacht. Die Laktatuntersuchung wird bei einigen Vereinen regelmäßiger gemacht. Das ist schon so, wo man dann am Blut, kapillär Blut abnimmt und dann eben das untersucht und dann guckt auch, wie sauer ist das Blut. Ist jemand eher dazu geneigt, eine höhere Ermüdung zu haben? Vor der Frage, kann ich ihn einsetzen zum Beispiel, ja? Oder auch nicht, das gibt es tatsächlich schon, das wird überwacht. Je höher man kommt in der Liga, je teurer der Kader wird, werden dann natürlich nochmal andere Parameter bespielt. Ja, aber diese Form von Biohacking und in Anführungsstrichen Überwachung der Leistungsfähigkeit im Profisport und jetzt im Hinblick auf deine Frage Fußball, die gibt's.
Okay, wie ist so dein Thema zu diesen Massageguns? Weil die wurden ja auch mal zum Beispiel letztes Jahr gab es ja so Fitgun, glaube ich.
Ja, total, gibt ja total viele Anbieter.
Genau, und ist ja eigentlich ein klassisches, kann ich ja aus dem Marketing mal ein bisschen erzählen, ist ja eigentlich ein typisches Dropshipping-Produkt. Und eigentlich alles drumherum ist halt nur Marketing. Und viele Sportler, auch unsere Fußballer, wurden tatsächlich angefragt. Aber wir haben uns dann nicht so gut damit gefühlt, weil zeitgleich dann auch viele Mediziner Kritik geäußert haben. Und jetzt habe ich mal einen hier sitzen. Deswegen, ja. Was ist deine Meinung zu Fitgun? Zu dieser Massagepistole.
Ja.
Wir wollen jetzt mal nicht irgendwie andere Brands judgen, weil am Ende kann es schon was bringen, aber ja. Deswegen allgemein deine Meinung
zu. Also als Physiotherapeut im Herzen nach wie vor und Manualtherapeut, der ich ja nun mal bin, halte ich da natürlich auch nichts von.
Okay.
Ja, aber nicht jetzt, weil ich die Produkte schlecht reden will, sondern weil die Körper sind zu individuell.
Okay.
Und aus meiner Sicht, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, kann die Maschine noch den Notwendigkeiten des Gewebes nicht Rechnung tragen. Es wird ein definierter Druck auf das Gewebe übergeben und der Druck ist überall gleich. Mhm. Und klar kann derjenige selber spüren am besten, wo er der Meinung ist, dass es ihm gut tut. Aber da muss ich jetzt die Lanze brechen für die Physiotherapeutinnen und Therapeuten und alle Manualtherapeuten da draußen. Wenn man das regelmäßig macht und geschult ist, dann spürt man mit seinen Fingern das alles viel, viel besser und kann viel individueller das Gewebe behandeln als irgendeine Form von Pistole.
Jetzt kommen wir mal zu dem Thema, was mich persönlich am meisten interessiert. Und das ist so ein bisschen das ganze Thema Leistungsdruck zwischen Sportler und Verein im Fußball. Ich würde mal sagen, wir halten uns mal ein bisschen an den Fußball, weil da hast du auch ein bisschen Erfahrung. Würdest du sagen, dass der Fußball, das wird ja auch oft so ein bisschen gesagt, so dieser moderne Sklavenhandel ist oder Menschenhandel ist. Also dass sozusagen Menschen zu Produkten umgemünzt werden und die funktionieren müssen, gerade im Fußball. Und es gehen ja auch immer utopischere Transfermarktsummen über den Tisch. Das bedeutet, es gibt ja auch Sportler wie Neymar oder wie Dembélé, wobei Dembélé jetzt auch wieder besser performt hat, die eigentlich sehr oft verletzt sind, aber trotzdem irgendwie immer teuer verkauft werden und dann am Ende einen Verein ja übelst Minus macht, obwohl der Sportler dann verletzt ist. Und dann sind die Fans sauer, der Verein ist sauer, aber was willst du machen? Du kannst ja jetzt ja nicht einem kranken Typen sagen, ja, du gehst jetzt trotzdem mit Krücken hier aufs Fußballfeld und du machst mir das Tor. So, also, was hast du da so erlebt? Also, wie war so dein Empfinden?
Das kann man eigentlich, also ohne Namen zu nennen, aber das wird ja jeder wissen. Am Ende des Tages, je höher wir kommen in der Fußballliga, ist es so, dass natürlich der Spieler ist für den Verein ein Asset.
Ja.
Also der Mensch ist für den Verein quasi ein Wirtschaftsgüter. Da hängen Stadionbesucherzahlen dran, da hängen unter Umständen Tore dran und dann Pokale, die man gewinnen kann, Turniere, die man gewinnen kann.
Werbeeinnahmen, umso weiter
hängen,
du kommst im Turnier.
Da hängen Werbeeinnahmen dran, also muss man ganz klar sagen, je höher wir sind in der Liga und auch je nachdem, es gibt ja einige Länder, da kann man nochmal anderes Geld verdienen, desto mehr wird das Individuum zum Asset des Vereins. Und da ist das Spannungsfeld ist halt schwierig, weil bevor man sozusagen so ein wertvoller Spielerin oder Spieler wird, war man ja irgendwann mal jung.
Ja.
Und man war auch vielleicht dann natürlich dann irgendwann auch schon bei guten Vereinen und hat da auch schon mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Und das ist so ein bisschen, das sind so die Grau- und Schattenseiten des Biohackings, wo man ein bisschen im Vakuum, im freien Fall ist, weil auf der einen Seite hat man Daten erhoben, auf der anderen Seite hat man das Individuum, was ja auch ein Gefühl für sich und seinen Körper und für die Situation hat, der hoffentlich noch eine Karriere haben wird, die er aufbauen wird, der seine Gesundheit einfach braucht. Und dann hast du natürlich einen Verein, der eine gewisse Erwartungshaltung auch hat. Und das ist dann manchmal auch als Arzt oder Ärztin gar nicht so einfach, zwischen diesen verschiedenen Aspekten dann den Mittelweg zu finden mit dem jungen Spielertalent, was spielen will, was vielleicht in dem Moment auch Vertrauen vom Trainer hat.
Ja, ja.
Dem Trainer, der sagt, ja, aber ich gebe dem Jungen noch jetzt eine Chance. Ja. Und dem Verein letztendlich auch, der dann sagt, naja, aber wir wollen aufsteigen oder wir wollen im Pokal weiterkommen. Und da muss man als Mannschaftsärztin oder Arzt manchmal sich auch durchsetzen. Im Interesse des Spielers.
Kam es schon mal vor, dass du als Arzt gesagt hast, der Spieler kann eigentlich wieder spielen, aber der Spieler selber hat mir gesagt, ich fühle mich noch nicht so gut. Ja. Und der Verein sagt dann, der Arzt hat gesagt, du kannst spielen, du musst spielen.
Okay. Klar.
Was würdest du da, ist es nicht dann schon sinnvoller, dann auch auf den Menschen zu hören,
also musst
auf
du.
Den Spieler zu hören?
Musst du, sonst verlierst du das, in jedem Fall. Wenn der Spieler sagt, er kann nicht spielen, da kann das MRT noch so sehr zeigen, dass der Muskelfaserriss gut verheilt ist. Das hilft nichts. Das MRT ist ja nur, also das ist es halt, ne? Wir haben halt ganz viele Werte, zum Teil eben in Form auch von Bildern, von MRTs oder eben von Laborwerten. Aber die zeigen ja immer nur eine Schicht, ein Layer von ganz vielen, ja. Und wenn jetzt zum Beispiel eben der große Hüftbeugemuskel laut MRT keine relevante Verletzung mehr hat, der Musculus iliopsoas, aber der Spieler fühlt sich noch nicht so, ja, dann liegt's vielleicht noch daran, dass er eine Dysfunktion hat, eben hinten am Iliosakralgelenk, vorne an der Symphyse. Also das ist alles ein bisschen komplexer, als immer nur auf so einzelne Daten immer runterzubrechen. Und gerade diese Verletzung vom Musculus iliopsoas im Profifußball, ich erinnere Spieler, die sind 16 Wochen ausgefallen. Da musste ich mich vor dem Verein rechtfertigen.
Ach so.
Ja, na klar. Das MRT-Kontrolle ergab dann irgendwann, ja, ist eigentlich alles ganz okay. Die CK-Werte waren eigentlich auch alle ganz okay. Aber der Spieler ist und ist nicht zurückgekommen und er wurde natürlich auch gebraucht. Und dann wird man auch als Mannschaftsarzt eingeladen tatsächlich und dann sitzen eben Sportdirektor und Trainer da und sagen auch so, unsere CK-Werte, die wir hier selber erhoben haben, sagen das, Athletiktraining sieht das so aus, der Athletiktrainer sagt das, der Trainer braucht ihn jetzt, wir als Verein brauchen ihn jetzt auch und der Spieler sagt, er kann noch nicht. Okay, so, was ist denn jetzt, wann kann er denn?
Aber was wäre jetzt aus rechtlicher Sicht dann möglich? Also muss der Spieler dann spielen, obwohl er sich nicht gut fühlt?
Also man kann ihn ja nicht zwingen. Nein, zum Glück kann keiner natürlich den Spieler zwingen, weil wir wissen doch, wie die Geschichte dann weitergeht.
Ja.
Ne? Also
Wiederverletzung dann.
Naja, aber das führt dann zwangsläufig dazu, dass der Spieler dann beim Trainer erstmal keine Berücksichtigung mehr findet. Der Trainer streicht ihn quasi von seiner geistigen Liste dann erstmal, vom Kader und dann muss man sich auch wieder hocharbeiten und hochkämpfen. Und da gibt's ja viele Geschichten im Profifußball, wo das dann nicht mehr so gut geklappt hat und der ein oder andere Spieler dann bis Vertragsende oder der Trainer gewechselt hat, dann eher das von der Startelf in die zweite Elf gerutscht ist.
Ja.
Das ist natürlich für denjenigen, den das betrifft, auch eine Katastrophe. Das darf man nicht vergessen. Der Spieler fühlt sich in der Situation natürlich auch bescheiden, ne? Er will ja eigentlich auch. Aber es geht in dem Moment noch nicht.
Ich finde das wirklich sehr krass. Das merke ich auch immer wieder, wenn wir auch so mit unseren Jungs sprechen. Zum Beispiel, ich erinnere mich jetzt auch noch an die Zeit, wo zum Beispiel auch Ömi super krass auch gespielt hat. Und dann musste er halt, dann wurde er operiert an der Schulter. Das war, glaube ich, letztes Jahr. Und dann musste er sozusagen erstmal pausieren. Und ich finde das halt nur sehr krass, dass manchmal Spieler dann auch auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit, sage ich mal, am liebsten weiterspielen wollen. Aber bin natürlich dann auch immer froh,
dass
jetzt in dem Fall, dass die Spieler dann auch auf die Ärzte hören. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, um nochmal zu verdeutlichen. Weißt du, es läuft gerade bei dir perfekt. Du machst Tore, du bist Leistungsträger, du bist in der Startelf. Und dann hast du halt immer mal wieder so körperliche Probleme, sag ich mal.
Ja.
Aber sagst sie vielleicht auch nicht, weil du weißt, was da so alles dranhängt und deine Karriere auch dranhängt. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dieses Vertrauen vom Trainer zu haben, das Vertrauen von den Ärzten zu haben und dass man einfach auch als Person sagt, okay, dass man auch an sich selbst glaubt und dass man dann auch sagt, ich bin im gesunden Zustand am besten und in diesem sollte ich auch spielen.
Total.
Und deswegen finde ich es auf jeden Fall auch sehr interessant, mal mit jemandem zu sprechen, der so tief oder der so auch in diesen Prozessen, gerade in dem Profisport, mit dabei ist. Gab es denn am Ende für dich schon, du hast ja gesagt, vorhin auch gesagt, dass du da auch dich schon rechtfertigen musstest, gab es da auch schon andere Probleme? Weil ich erinnere mich zum Beispiel auch daran, dass ich hatte, das war auch vor 2 Jahren, ich weiß nicht, wo man es vor 2 Jahren war, aber zum Beispiel AC Milan hatte auch mal eine Saison, da war ja gefühlt jeder verletzt. Mhm. Guckt dann mal, guckt, also ich habe damals dann schon zu Alex, liebe Grüße, der bei uns AC Milan-Fan ist, gesagt, Alter, da muss doch mal jemand mit den Mannschaftsärzten reden. Es kann doch nicht sein, dass sie dort alle durch dieses, oder Felix Magath war ja auch damals bekannt dafür, sehr körperintensive Trainingsmethoden anzuwenden, wo danach die Spieler so alle halb tot waren. Wir müssen ja echt Stefan nochmal einladen. Wie musst du dich dann auch da irgendwie teilweise rechtfertigen, wenn da ein Spieler nach dem anderen verletzt wird, oder bist du nur der, der die Spieler repariert?
Ich glaube, ändert sich gerade ein bisschen, okay, in der deutschen Landschaft. Ich kann für die anderen Länder nicht sprechen, beobachte wohl aber, dass zum Beispiel in England, wenn man sich da mit Leuten unterhält, die sind da schon viel, viel weiter. Da haben die Teams im Hintergrund mehr Einfluss.
Okay.
Hier in Deutschland ist es nach wie vor tradiert so, dass letztendlich alles rund um Training, rund um Aufstellung, das bewegt sich sehr im Spannungsfeld zwischen Trainerstab, Haupttrainer und Sportdirektor. Da ist eigentlich so die Achse, wo man so die wesentlichen Entscheidungen trifft. Klar, je höher man kommt in der Liga, wird der Stab an Assistenten größer. Die haben dann eine bessere Leistungsdiagnostik, haben bessere Athletik- und Reha-Trainer, haben eine größere Physiotherapie, haben namhaftere Mannschaftsärzte. Aber trotzdem ist es nach wie vor so in Deutschland unterm Strich, wenn man einen Cut macht, dass die medizinischen Abteilungen, um das jetzt dem ganzen Oberbegriff zu geben, noch nicht den Einfluss auf die Trainingsgestaltung haben, um hier auch mitzusteuern.
Okay.
Das heißt, um es kurz zu machen, selber angesprochen worden, um dann mal zu sagen, soll der nicht, eher weniger, ja, doch auch schon, aber eher weniger, vor allen Dingen dann, wenn es halt geknallt hat.
Wie ist denn, warst du dort als Mannschaftsarzt alleine oder hast du ein Team?
Nein, das ist alleine natürlich nur schwer zu bewerkstelligen. Unterstützt wird das nach wie vor, soweit ich es weiß. Ich bin ja da nicht mehr aktiv bei Dynamo Dresden, aber da gibt es eine leistungsstarke Sportmedizin. Die sind auch Olympiastützpunkt. Das heißt, die haben nicht nur Dynamo Dresden als Kooperationspartner, sondern unterstützen den Spitzensport in Sachsen insgesamt. Es sind sehr viele namhafte Sportlerinnen und Sportler aus verschiedensten Couleur, die dort auch in Behandlung sind, ihre Check-ups machen. Das heißt, grundsätzlich liegt schon mal viel Erfahrung vor. Da gibt es Sportwissenschaftler auch, der fest angestellt ist. Da gibt es eine Allgemeinmedizinerin und Sportärztin, die das mit unterstützt. Und dann gibt es natürlich noch oben drüber die gesamte Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie, die gerade für orthopädisch-traumatologische Fragestellungen dann der Ansprechpartner ist.
Also ihr habt dann auch dort wirklich, ihr war dort ein mehrköpfiges Team, was dann dort sozusagen sich auf verschiedenen Feldern um die Sportler gekümmert hat.
360 Grad Betreuung.
Was ist, wie ist dein Alltag, wenn keiner verletzt ist von den Fußballern?
Gibt's fast nicht.
Okay.
Irgendwas. Ist.
Und dann gibt es ja mehr diese vorbeugenden Maßnahmen wahrscheinlich dann auch mehr im Fokus. Ich meine, angenommen, jetzt ist nur ein Spieler verletzt, dann wirst du dich ja trotzdem jetzt nicht den ganzen Tag nur um den einen Spieler kümmern, oder
kann das schon passieren? Nein. Das ist ja auch so, und so wie es in meiner Zeit bei Dynamo war, ist es ja bei fast allen anderen Vereinen noch in der ersten, zweiten Liga, dass die Mannschaftsärzte nicht hauptangestellt sind beim Verein.
Okay.
RB Leipzig ist meiner Kenntnis nach der erste Verein gewesen, der tatsächlich wirklich einen Mannschaftsarzt hauptberuflich eingestellt hat, der dann 24/7 für die Profis letztendlich zuständig gewesen ist. Aber bei den anderen großen renommierten Vereinen haben die alle, entweder sind die in Kliniken noch tätig oder eben in der Niederlassung tätig und teilen sich dann die Spielbetreuung auf und sind, je nachdem wie groß der Verein ist, dann eben auch 1-2 Tage direkt vor Ort.
Okay,
gut. Und die anderen Tage arbeiten sie in ihren Praxen, in ihren Kliniken.
Okay, gut. Okay. Und dann bist du aber auch so auf Not, also so, wenn jetzt irgendwie was Schlimmes passiert auf einmal oder ein Notfall ist oder so, dann machst du deine Praxis zu und fährst schnell rüber zu der Mannschaft? Oder
also ich war ja damals an der Uniklinik tätig und da war es tatsächlich so, ich war 24/7 auf Abruf.
Okay.
Also wenn dann zum Beispiel jemand vermeintlich schwere Sprunggelenksverletzungen im Auswärtsspiel gehabt hat, dann bist du halt mit dem, wenn du um 22 Uhr in Dresden zurückgekommen bist, warst du um 23 Uhr in der Rettungsstelle und hast dann da mit ihm bis nachts um eins verbracht.
Was wären denn so für dich Maßnahmen, um jetzt wieder so ein bisschen diesen Bogen auf Biohacking zurückzuführen? Was wären denn für dich so Maßnahmen, wo du sagst, okay, das kannst du jedem empfehlen, um leistungsstärker zu werden, vielleicht mental, vielleicht psychisch. Was mir zum Beispiel damals auch geholfen hat, waren so wirklich so Routinen.
Ja, total.
Also, keine Ahnung, Flohsamen, Elektrolyte, genug trinken, vielleicht jetzt nicht diese Wasserflaschen, wo das so, dass dann so diese Maße mit hier, so, du hast noch 2 Liter vor dir, also mit Stufen und so ein Müll, das finde ich peinlich. Aber was sind so deine Tipps, die du so vielleicht den Zuschauern geben kannst, wie sie vielleicht demnächst auf Arbeit performen?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man für sich erstmal rausfindet, was man selber für ein Mensch ist. Weil es wirkt auch nicht alles. Also es gibt ja ganz viel in Social Media gibt es ja immer ganz viele Tipps für ganz viele Sachen. Aber das funktioniert ja auch nicht für jeden.
Also erstmal AB-Testing, sehr gut.
Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche 8 Stunden Schlaf. Ich bin jemand, ich arbeite nachts schlecht. Oh, ja, also deswegen war für mich die Zeit an der Uniklinik war natürlich sehr lehrreich. Ich habe extrem viel gelernt, extrem viel mitgenommen, bin extrem dankbar. In jedem Fall. Aber so Nachtdienst und 24-Stunden-Dienst für mich grauen. Ab 23 Uhr ist für mich ein Sackgang. Es gibt aber Menschen, die haben überhaupt gar kein Problem damit. Also ich könnte auch nicht bei der Polizei oder bei der Feuerwehr arbeiten, weil wenn ich Nachtdienst hätte, also mich macht's krank. Also ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, bevor man überlegt, was messe ich denn jetzt alles, muss man für sich erstmal rausfinden, was bin ich überhaupt für ein Typ. Und für mich ist Schlafhygiene zum Beispiel wichtig. Mhm. Wenn ich auf meinen Schlaf komme, dann ist schon mal erstmal alles irgendwie halb so wichtig.
Ja, okay.
So, das spielt für mich eine große Rolle. Trinken spielt für mich eine große Rolle. Das merke ich auch. Wenn ich zu wenig trinke, dann werde ich müde, dann nimmt die Leistungsbereitschaft ab.
Ja.
So, und bei mir funktioniert auch nur Wasser.
Würdest du sagen, Koffein ist eher ein Problem, wenn man auf Biohacking aus ist? Weil
da scheiden sich jetzt die Geister, ne, beim Koffein.
Okay, also da gibt's ja, dann, Kaffee ist kein Push, sondern eher erzeugt vielleicht nur eine Abhängigkeit?
Ja, ich denke ja. Ich denke, Kaffee sollte man als Genussmittel konsumieren und dann ist es aus meiner Sicht. Ja.
Ja. So ein leckeres Stück Kuchen im Carola-Schlösschen.
Genau, zum Beispiel. Ja, irgendwie so kombiniert.
Ja.
Aber es ist jetzt sicher nicht. Ich meine, es gibt auch diesen Bulletproof-Coffee, auf den schwören ja auch einige. Ne?
Ja.
Kann man alles machen. Ich meine, wenn es einem gut tut, bitte. Ne? Also never judge, aber das muss man für sich selber rausfinden. Man darf halt nur nicht den Fehler machen, das ist halt ganz wichtig, auf jeden Trend irgendwie aufspringen. Ne? Und dann glauben, man tut sich dann was Gutes, wenn man jetzt jeden Tag um 22 Uhr ins Bett geht, weil man hat ja jetzt auf Social Media gesehen, man muss jetzt 8 Stunden schlafen und dann klingelt dann der Wecker. Und es gibt ja auch ganz viele Social Media Content Creator, da sieht man dann 3.50 Uhr, 3.30 Uhr der Wecker klingelt, dann geht die Morgenroutine los und das und das und das. Das ist ja nicht das normale Leben. Also meins ist es nicht. Da muss man sich halt frei von machen. Es gibt sicherlich gute Ansätze, aber die müssen auch zu einem selber individuell passen und natürlich auch ins Leben passen. Aber Schlaf ist, denke ich, ganz wichtig. Trinkmenge, Wasser, glaube ich, ganz wichtig. Und ausgewogen ernähren.
Bei Ernährung, du hast ja gesagt, Ernährung ist auch wichtig. Was würdest du denn jetzt so den Leuten empfehlen? Würdest du jetzt komplett davon abraten, auf Kuchen zu verzichten, Döner zu verzichten, Burger zu verzichten? Ich kenne schon die Antwort, du sagst wahrscheinlich alles in Maßen. Aber wenn man jetzt mal wirklich seinen Körper resetten will, würdest du sagen, dass so eine Saftkur was bringt?
Nee.
Ha, ich wusste es. Deswegen habe ich diesen Scheiß
nicht. Ich meine, bei diesem Thema Ernährung gibt es natürlich da draußen so viel Content Creator, die natürlich viel besser Bescheid wissen als ich und große Firmen haben, die da entsprechende Nahrungsmittelergänzungen auch pushen. Ja. Und den Counterpart gibt es ja auch dazu. Und die haben sich ja auch schon unterhalten. Die wissen das alles viel besser als ich. Aber ich glaube, unterm Strich muss man einfach nur seinen Kopf einschalten. Und dann muss man einfach gucken, wie haben die Leute sich vor vielleicht 60, 70 Jahren ernährt. Bevor wir so diese hochindustrialisierte, verarbeitete Nahrung haben. Und ich denke, wenn man sich dann da bedient, dann, glaube ich, kommt man ganz gut um die Ecke, weil es einfach in der globalisierten und umweltverpestelten Welt auch einfach unfassbar schwierig ist.
Aber du würdest auch sagen, dass Sport auch nach wie vor ein Changer sein kann, um sich selbst aufzubauen, vielleicht auch mindsetmäßig.
Meiner Meinung nach geht's ohne Sport nicht, weil es unser Alltag auch nicht hergibt. Wir Menschen sind nicht fürs Sitzen gemacht. Und ich zumindest sitze zu viel und wahrscheinlich viele andere Menschen da draußen auch, die einen Bürojob haben oder ähnliches, so dass es ohne Sport nicht geht. Nicht nur eben auch aus Gründen der Education. Man hat wieder eine Disziplin, die man aufbaut. Man hat eine Routine, die man aufbaut. Das stärkt ja letztendlich einen auch mental. Das muss man ganz klar sagen. Viele Sportarten stärken einen ja auch mental. Viele Sportlerinnen und Sportler zerbrechen ja auch an ihrer mentalen Schwäche.
Weil sie den Beinen nicht mehr vertrauen wie Deißler damals.
Solche Geschichten, wir wissen das aus dem Profi-Tennis. Ja. Dass im Profi-Tennis fast alles, was Rang und Namen hat, hat Mental Coaches. Und Leute, die Profis da mental begleiten, weil der Druck auf dem Platz alleine dem anderen gegenüber einfach so enorm sein muss, dass das echt ein Thema zu sein scheint in dieser Sportart zum Beispiel. Wir wissen das von Profiboxern natürlich, dass die auch ein bisschen anders gepolt sind vielleicht als andere. Aber das hat man letztendlich in jeder Profisportart. Beim Eiskunstlauf muss man auch bei der Sache sein. Also es ist egal, worüber wir sprechen letztendlich so. Und ich denke, ohne Sport geht's nicht.
Wo siehst du das ganze Thema Biohacking? Vielleicht, wir haben jetzt vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen, zwecks KI, Ferndiagnostik, Differentialdiagnose. Wo siehst du Biohacking oder die Medizin vielleicht in den nächsten 10 Jahren? Vielleicht auch gerne mit einem kurzen Blick auf den Profisport.
Biohacking, KI wird die Medizin verändern. Nachhaltig.
Okay.
Ganz sicher. Safe. Die KI wird immer schlauer. Wir sehen es schon in der Radiologie, wo die KI schon Röntgenbilder zum Teil selber auswertet.
Ja.
Dem wird schon Rechnung getragen, auch in den Abrechnungssystemen. Das heißt, dass Leistungen, die Geräte erbracht sind, in der Radiologie absehbar schlechter vergütet werden. Weil natürlich mittlerweile bekannt ist, dass zum Teil Computerprogramme eben die Auswertung machen. Das heißt, der Trend geht ganz klar in die Richtung. Es ist unfassbar einfach geworden, Daten zu sammeln. Und wenn die KI trainiert wird entsprechend, und wir sehen ja, wie schnell es in die Richtung geht, das entsprechend auszuwerten und dann auch Handlungsempfehlungen auszusprechen, ist meiner Meinung nach damit zu rechnen, dass das ganze Thema revolutionieren wird. Ob das gut oder schlecht ist, ist was anderes. Aber ich denke, da werden wir jetzt in den nächsten 5 Jahren massiv Veränderungen sehen.
Ich persönlich fände ist gar nicht so krass verkehrt, weil Menschen, das weißt du ja selber auch, ja auch Fehler passieren. Und wir sprechen ja hier die ganze Zeit darüber, wie optimieren wir uns, wie werden wir besser. Aber man könnte ja theoretisch gesehen von einer KI oder einem Algorithmus oder Zahlen ja schon davon ausgehen, dass die klar berechnet sind, klar programmiert sind, klar funktionieren. Und an sich würde das ja dem Menschen nicht so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine KI sich irrt oder ein Algorithmus oder Zahlen sich irren, ist ja eigentlich im Vergleich zum menschlichen Bewusstsein oder zu den Menschen ja eigentlich schon weniger. Das bedeutet, wenn vielleicht die richtigen Leute mit einer KI arbeiten und das in den richtigen Händen ist, dann kann das schon funktionieren. Wir selber als Agentur arbeiten ja auch sehr viel KI unterstützt und forschen ja auch sehr viel mit dran, gucken, wie kann man Marketing, Social Media damit optimieren, verbessern. Das schon seit Tag 1, da war die KI noch gar nicht so krass am Markt auch mit dabei. Ich weiß nicht, ich bin kein KI-Gegner. Ich habe manchmal nur das Gefühl, dass sie in den richtigen Händen sein muss.
Ja, ich bin auch kein KI-Gegner, habe jetzt hier nicht so viele Anwendungsbereiche, wo das eine Rolle spielt, aber du bist dann an dem Punkt, wo die KI über dich entscheidet.
Ja.
Und das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Weil du bist dann nicht mehr Herrscher über, also du bist formell noch Herrscher über deine Daten, aber nicht mehr Herrscher über die Entscheidung, die dann getroffen wird. Und du bist dann in der Situation, wo eigentlich die KI für dich entscheidet, was zu tun und was zu lassen wäre. Solange du frei entscheiden kannst, ob du das tun und lassen möchtest, kann das noch okay sein. Wenn das dann aber irgendwann dazu führt, dass das verpflichtend ist, dass das, was die KI dir vorschlägt, du dann auch zu befolgen hast, weil du sonst sanktioniert wirst. Beispielsweise deine Krankenkasse dir sagt, lieber Feras, die KI zeigt uns jetzt aber, dass du zu viel am Kuchen genaschelt hast, weil dein Zuckerwert ist auf einmal viel zu hoch in den letzten 6 Wochen. Dein HbA1c-Wert hat den Cut-off überschritten. Du musst jetzt eine höhere Prämie zahlen, weil du hast so und so 4% höheres Risiko, eine Stoffwechselerkrankung daraus zu entwickeln. Dann wird die Kiste schon ganz anders.
Aber genau so läuft es ja sowieso. Die wollen ja immer so ein medizinisches Gutachten haben und dann gucken, wenn du übergewichtig bist, musst du einen Zuschlag zahlen und so weiter. Aber du hast recht, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und das ist vielleicht auch nochmal ein sehr interessanter Abschluss gewesen. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, wir sollten da auf jeden Fall vielleicht uns nochmal treffen und nochmal sprechen, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Sportler. Ich habe da auch coolen Sportler, den du auch selbst schon behandelt hast, im Blick, der jetzt auch sehr in diesem physiotherapeutischen Bereich unterwegs ist. Ich weiß, auf jeden Fall, er hat mir auch schon gesagt, dass er Lust hätte, in den Meetingraum zu kommen. Da können wir ja auf jeden Fall vielleicht nochmal eine kleine Fortsetzung machen, weil sehr dann gerne. Haben wir nämlich mal dieses coole Gespräch zwischen Arzt und Spieler. Und beide können dann nochmal aus ihrem Blickwinkel was dazu sagen. Und ich glaube, das wäre ganz cool. Also, liebe Freunde, smash den Like-Button, abonniert uns und kommentiert auch gerne Fragen. Ich denke, Onice wird genauso wie wir auch in die Fragen schauen und vielleicht auch welche beantworten. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Liked uns, abonniert uns. Schaut mal beim Onice auf den Social-Media-Kanälen vorbei. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Macht's gut.
Ciao.